Ich denke immer so ein bisschen voraus. Ich denke immer, wenn meine 4-5-Jährige so einen Wutanfall hat und Nein sagt, ganz deutlich Nein, dann feiere ich das auch immer so ein bisschen ab, weil in 10 Jahren, 12 Jahren kommt sie vielleicht mal in eine brenzlige Situation. Und dann möchte ich auch, dass sie da Nein sagt und dass sie weiß, sie darf Nein sagen. Das hat sie immer gesagt bekommen, dass das vollkommen okay ist. Und deshalb finde ich das letztlich auch so wichtig, für seine Gefühle dann auch einzutreten, für sich, für seinen Körper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Immer darf ich alles nie. Kommt euch bekannt vor? Mir auf jeden Fall. Und meinem Gesprächspartner Matthias Jung offensichtlich auch, denn er hat einen Ratgeber geschrieben, der genauso heißt. Bevor wir allerdings voll in diese Folge reinstarten, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch. Unsere liebe Diplompsychologin und systemische Therapeutin unseres Vertrauens, Elke Schicke, klar, wer sonst, wird gemeinsam mit mir am 14.11. um 20 Uhr ein Live-Webinar zum Thema Grenzen, die Halt geben, anbieten. Kostenpunkt 0 Euro, zum Glück. Das Ganze läuft über YouTube. Ihr braucht dazu einen Link, den wir euch aber gerne zuschicken, wenn ihr uns eine Mail an podcast@eltern.de mit dem Betreff Anmeldung zum Webinar schickt. Falls ihr schon mal Fragen rund um das Thema habt, die wir beantworten sollen, auch immer gerne her damit. Falls ihr diese Folge später hört und das Webinar verpasst habt, macht das auch nichts. Schreibt uns trotzdem gerne, wir merken euch dann schon mal für das nächste Mal vor. Also schnappt euch am 14.11., wenn die Kinder hoffentlich schlafen, euren Schatz und oder einen leckeren Tee, macht es euch auf dem Sofa bequem und seid live dabei, wenn Elke ihr umfangreiches Fachwissen mit uns teilt. Jetzt geht's aber erst einmal wieder weiter mit unserem lieben Gast, der auch mit ganz viel Fachwissen und mit Witz über die vielen, vielen Phasen sprechen kann, die wir als Familie so durchmachen. Matthias Jung ist Diplompädagoge, Familien- und Pubertätscoach, zweifacher Vater und Spiegel-Bestseller-Autor. Vor allem aber ist er sehr lustig und spricht über Pädagogik so unterhaltsam, dass es schwerfällt, all die Phasen, Ausbrüche und Zusammenbrüche nicht auch selbst ein bisschen humorvoller zu nehmen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist immer ein bisschen fies, ne, wenn man als lustig angeteasert wird. Die Gefallhöhe
ist groß. Das habe ich auch eben gedacht. Aber gut, du lachst schon. Das ist schon mal ganz gut.
Ging schnell.
Ja, das stimmt. Es ist in der Tat, setzt es ein wenig unter Druck. Aber ich glaube, das passt schon. Lustig kann ja auch sein, locker, leicht. Und da stehen ja letztlich auch die Bücher für und die Vorträge, dass es ja so ein bisschen locker, leicht daherkommt, ein bisschen entspannt daherkommt. Und das können ja auch gerade Eltern gebrauchen.
Naja, du stehst ja schon auch auf Comedy-Bühnen damit, ne? Also tatsächlich ist es so, dass du das ganze Thema ja schon aus einer sehr humorvollen Sicht siehst. Natürlich auch aus einer fachlichen, aber die Kombination fand ich total charmant, weil manches kannst du ja auch nicht pur ernst nehmen, was da passiert, ne?
Nee, also ich fand das während des Studiums schon immer schwierig, immer ernst zu bleiben bei den ganzen Seminaren und Vorträgen dort. Und selbst da habe ich da immer wieder Humor eingebaut. Und der Prof fand das dann nicht immer so lustig. Aber Gott sei Dank finden jetzt die Leser und Leserinnen humorvoll. Und ja, also man kann ja beides. Danach kommen immer alle an und sagen so, boah, es geht anderen auch so, da liegen auch die Pfandflaschen unterm Bett und da hat es auch mit dem Einschlafen nicht geklappt und das ist dann immer so ein Community-Gefühl, das entsteht durchs Lachen. Ne? Dann wird schon nach 3 Sekunden wird dann gelacht und dann freuen sich alle, dass das im Normalfall auch ein schöner Abend wird und danach kommen sie an und sagen, Herr Jung, Sie waren ja bei uns unterm Tisch oder im Schrank, woher wissen Sie das denn alles? Und dann denke ich so, ja cool, gut beobachtet und dann ist man auch ein bisschen von der Theorie weg, von der pädagogischen Theorie weg, sondern ist einfach im Alltag drin, das mit einer gewissen Leichtigkeit, ein bisschen Humor, müssen ein bisschen über sich selbst lachen, ist dann auch genau über sich selbst, ist die Woche passiert. Ich habe meinem Sohn gebeten, dass er auf die Milch aufpassen soll, dass die nicht überkocht, weil ich musste auf Toilette. Und der ist 13, ich kam vom Klo zurück, er hat gezockt. Und da habe ich gedacht, ja super. Und dann hatten wir aber Glück, die Milch ist nicht übergekocht, weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen. Insofern hatte ich da schon eine Standpauke vorbereitet und dann dachte ich so, okay, Matthias, sehr gut gemacht.
Aber unbewusst wusstest du schon, dass es ziemlich dämlich ist, einen 13-Jährigen beim Zocken um irgendwas zu bitten, oder?
Das stimmt. Also ich könnte ihn einen Bausparvertrag, alle möglichen Verträge unterschreiben lassen in der Zeit, einen Thermomix bestellen oder keine Ahnung, er wird, glaube ich, alles, in dem Moment wird er alles unterschreiben. Und
guck mal, das birgt auch Chancen, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ich darf jetzt nicht mehr mitspielen. Also in pädagogischen Büchern wird ja gerne, was heißt verlangt, aber vorgeschlagen, dass man auch mal ein Spiel mitspielen soll, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, so ein bisschen auch in die Welt des Teenagers einzutauchen. Und ich darf nicht mehr, weil ich bin zu schlecht. Weil bei Fortnite verstecke ich mich immer im Gebüsch. Das ist ehrenlos, sagt er. Mir ist auch klar, dass nicht Ziel des Spiels ist, sich im Gebüsch zu verstecken.
Aber die Monster sehen so gefährlich aus, oder?
Ja, die Gegner, die ich kann die nicht besiegen, sozusagen. Also gehe ich lieber im schönen Gebüsch und da sieht mich keiner und werde trotzdem Top Ten, ne? Also bin da trotzdem dann.
So im Team dann, meinst du?
Genau, aber es ist
ehrenlos. Nee, weil du nicht besiegt wirst. Ja,
ist genau, ehrenlos. Genau. Man wird erst ganz spät entdeckt. Und das ist dann ehrenlos und. Genau,
das finde ich ziemlich lustig, muss ich sagen. Und du hast ja angefangen mit Pubertätsbüchern, ne? Das finde ich schon auch echt, also wow, da muss man schon Selbstbewusstsein haben, um Pubertätsratgeber zu schreiben. Yes. Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Jetzt hast du dich den etwas kleineren Kindern gewidmet oder hast so eine Reise quasi durch alle Phasen gemacht? Immer darf ich alles nie. Das ist so wirklich so eine Reise von bis. Ich dachte mir, heute können wir doch auch mal so eine Reise machen und einfach mal so einen Lebenslauf eines Kindes durchgehen. Und anders als im echten Leben konzentrieren wir uns einfach mal auf die Phasen, die richtig Nerven rauben. Ja. Was würdest du sagen, ist die erste Phase, die einem richtig Nerven raubt, wahrscheinlich schon der ganze Anfang, ne? So.
Wir können ja so ein bisschen was bisher geschah machen. Also das Kind wird geboren, das nicht nur das Kind, sondern automatisch wird auch ein Papa geboren und eine Mama, beziehungsweise erst ein Vater und eine Mutter. Und ein halbes Jahr lang können wir das Kind sonst wem geben, dem Paketboten, das macht keinen Unterschied. Nach einem halben Jahr ist in der Tat diese entscheidende Bindung da und dann wird aus dem Vater wird der Papa. Dann wird der Papa und dann hast du eine Bindung da und dann geht das los und ersten Worte, ersten Schritte. Und dann, dann haben wir so unsere erste anstrengende Phase, in Anführungszeichen nach anderthalb, zwei Jahre. Da kommt nämlich das Wörtchen ich kann alleine, ich will das. Und Kinder merken, was Frustration ist. Und Wutgefühle, alles das kommt. Und ich sehe das immer so, die Familie ist ja eigentlich immer so eine Einheit. Ich sag mal so ein Knäuel, so ein Klumpen. Und die Kinder kommen irgendwann so ein bisschen aus der Deckung, aus dem Schutz des Klumpens hervor, bei der Trotzphase, Autonomiephase, schauen sie so ein bisschen aus dem Fenster raus schon. Und in der Pubertät, in der Großen, gehen sie dann komplett aus der Deckung, aus dem Schutz hervor. Und denken dann so richtig, okay, ich bin ein eigenständiges Wesen. In der Trotzphase ist schon so ein bisschen leicht so der Fall, ne? Dann schauen sie schon mal über den Tellerrand so ein bisschen hinaus und versuchen so ein bisschen sich selbst kennenlernen. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach, sich selbst kennenzulernen.
Ja. Das stimmt. Du hast es ja selbst gerade so Trotzphase, / Autonomiephase genannt. Was findest du besser, was findest du passender?
Grundsätzlich tue ich mich immer vorab ein bisschen schwer mit, das ist natürlich höchst pädagogisch, sich mit Begriffen zu beschäftigen, auch zum Beispiel der Begriff Grenze, da kann man natürlich wunderbar darüber diskutieren, ob der sinnvoll ist oder eine Grenze ist doch eher eine Mauer, vielleicht immer eher was Dynamisches. Das sind Diskussionen, die kann man führen, aber eine Mutter, die es gerade tierisch schlecht geht, die fix und alle ist, der ist das ziemlich wurscht. Also in meinen Büchern halte ich das immer sehr kurz, finde es aber trotzdem natürlich sinnvoll, eher den Begriff Autonomiephase zu nehmen. Der Verlag wollte trotzdem die Trotzphase auf den Titel. Und dann kam ich noch auf den kleinen Schwenk, trotz, Klammer auf, dem lieb, Klammer zu, Phase. Also trotzdem die Phase, damit das doch ein bisschen ein netter Begriff wird. Weil natürlich ist so, dass sich die Kinder kennenlernen. Und eine Autonomiephase heißt letztlich, sie kennenlernen, über den Tellerrand hinauszuschauen und ein bisschen zu schauen, was sie so wollen, was zum Beispiel Wutgefühle mit ihnen macht. Das heißt ja auch letztlich, dass wir unsere Kinder mit diesen Gefühlen kennenlernen dürfen und die Kinder lernen sich auch selbst kennen. Und das finde ich ja auch, Gefühle zu einem jeweiligen Thema machen ja letztlich diesen Menschen einzigartig und machen letztlich diesen Menschen zum Menschen. Ne? Und wir haben ein VIP-Bändchen, wir sind ständig dabei, hat Vor- und Nachteile, aber wir sind es. Und ja, prinzipiell ist das eine schöne Sache und wir geben ihnen natürlich auch mit, die Wut darf ins Freie, die muss ins Freie, alle Gefühle sind okay und wir sind dabei, ob im Supermarkt oder in der Kita, überall.
Schönes Beispiel, die Supermarktkasse wurde rauf und runter exerziert in allen Ratgebern. 1000
Folgen schon, ja. Das habe ich aber auch ein bisschen anders gemacht, wenn ich das kurz sagen darf.
Erzähl mal.
Ich habe, also du hast vollkommen recht, dieses Beispiel hört man überall. Und da habe ich gedacht, okay, du musst das trotzdem reinschreiben. Aber dann habe ich mir überlegt, was uns beschäftigt ja immer so ein bisschen auch, was die anderen Leute denken. Man will ja eigentlich, dass der Boden sich öffnet und man reinfällt so in der Supermarktkasse. Und ich habe überlegt, was die anderen Leute denken. Ne? Was die denken an der Kasse. Da ist die Studentin, die fragt sich, ob sie trifft sich jetzt mit ihrer Freundin im Park, ob sie sich einen Smoothie vielleicht noch mitnehmen soll für sie. Oder der Mann, weil ich aus eigener Erfahrung, der hat für seine Frau ein Tampon gekauft, Tamponpäckchen, fragt sich, ob es genug Tröpfchen sind oder zu wenig Tröpfchen auf der Packung, ob sie die richtigen sind oder er wahnsinnig wird, weiß ich sehr aus eigener Erfahrung. Also will sagen, wir haben oft alle andere Sachen im Kopf, ne? Die nehmen die Lautstärke wahrscheinlich wahr, die schauen wahrscheinlich auch mal kurz hin, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich haben die alle gerade selbst ihr Thema und stehen an der Kasse und wollen einfach ihr Zeug bezahlen. Das steht ein bisschen ausführlicher drin, wie ich diese Menschen beschreibe, die an der Kasse stehen und wie die denken.
Werbung.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Diese eine Dame oder dieser eine Herr, die dann noch irgendwas von sich geben, wo man so denkt, so, das war jetzt so unnötig und das hat es jetzt wirklich noch schwerer gemacht, gibt's ja auch. Aber da hast du sowas Schönes geschrieben, dass auch für Eltern gilt, man soll von Fremden nichts annehmen. Das fand ich herrlich.
Ist ja, gut. Genau, das ist eine nehm nichts von Fremden. Und das ist dann, genau, manchmal da so eine Meinung, sie haben ihre Kinder nicht im Griff, ist ja total laut hier. Da denke ich auch immer im Rewe, mein Gott, schreib's auf, häng's ans schwarze Brett. Ich hoffe, dass viele andere Mütter und Väter es lesen, wenn du so clevere Sachen von dir gibst. Das müssen mehr Leute wissen. Ja, da hatte ich mal so eine ältere Dame, da war einer mal so da, der sagte, oh, ist aber laut hier, guck mich so an. Da kam so eine ältere Dame an und sagte so, fast schon wie so eine Ganoven-Oma, und die sagte dann einfach, der gehört zu mir, das ist mein Mann, ich nehme ihn mit. Der macht das nicht nur einmal.
Ja, das ist super cool. Sweet.
Das fand ich super nett, ja. Und der ist dann auch brav mitgedackelt, ja.
Das ist gut. Ja, da sollte man immer so eine Ganoven-Oma dahinter.
Das stimmt, liebe Ganoven-Omas, allein den Begriff.
Das ist schön. Ja, auf jeden Fall Grüße an die Ganoven-Oma. Sehr gut gemacht, gut im Griff. Aber schön, ne? Wenn man selbst die Kinder nicht im Griff hat und dann die Frau den Mann nicht ganz im Griff hat. Es zieht sich durch. Ja. Aber was würdest du denn tatsächlich raten? Also, wenn das Kind so einen Autonomieausbruch, wie es manchmal so schön heißt, hat, also wirklich sagt so, ich mache das jetzt anders und man hat selbst einfach total Druck. Was ist ein guter Weg?
Zumindest, glaube ich, zuerst mal sich um sich zu kümmern. Erstmal zu schauen, okay, es ist ja auch manchmal so wirklich, das Himmelhoch jauchzt und dann zu Tode betrübt. Das kann ja auch, so eine Stimmung kann ja in der Tat sehr schnell kippen. Und dann muss man kurz sagen, okay, Sturm beginnt jetzt, bei sich zu sein. Auch, glaube ich, zu wissen, dass die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs in vielen Phasen noch später gebraucht werden. Der Pubertät dann auch später noch. Und dann zu wissen, okay, ich bin jetzt ungefähr klar mit mir, jetzt kümmere ich mich ums Kind. Und dann ist man oft wirklich nur so ein Rückenstreichler. Ich war oft Rückenstreichler, also in der Wut selbst. Ist ja auch quasi vom Gehirn aus neurologisch zu erklären. Da ist der emotionale Bereich, die Amygdala, die feuert Emotionen und Gefühle. Und vorne der Cortex, der rational-logisch geplante Teil, da sind leider die Rollläden unten und ist nicht geöffnet. Wir haben keine Chance, da dran zu kommen. Und dann sind wir oft Rückenstreichler, wir bieten Nähe an, gehen runter auf Augenhöhe. Manchmal will das Kind aber auch nicht. Das muss man so ein bisschen erfühlen. Wir sind auf jeden Fall fürs Kind da und versuchen den Sturm natürlich irgendwie auszuhalten. Manchmal sind wir selbst tierisch gestresst und ich glaube, da ist so im Nachhinein nochmal so ein bisschen wichtig, zu analysieren und zu sagen, du, das war vorhin super ein ganz doofer Moment, aber ich war so gestresst, ich habe mich da selbst auch nicht gut gefühlt, du auch nicht. Und da das Kind aber auch nicht bitte voll labern, sondern ein, zwei Sätze reicht. Das Kind fühlt sich wertgeschätzt, dass das vorhin eine doofe Situation war. Und wir sind alle nur Menschen, das kann uns allen mal passieren, dass wir manchmal einfach Führung, Verantwortung sind immer die beliebten Begriffe. Aber es ist auch richtig so, dann einfach manchmal in gewissen Situationen übernehmen müssen, wenn zum Beispiel wichtige Termine anstehen, dass wir da handeln müssen und ins Handeln kommen müssen. Aber später können wir das ja nochmal so ein bisschen dann einfach besprechen.
Ja, total gut. Und das können auch schon 2-3-Jährige ganz gut verstehen, ne? Auch wenn sie vielleicht nicht alles in Gänze verstehen, wie man sagt, sie verstehen, okay, da hat jemand gerade gesagt, ich war auch vielleicht gerade nicht so ganz richtig, ne? Das, die Botschaft verstehen sie schon, ne?
Ja, das fängt so langsam an. Also zumindest mit so ein paar kleinen Worten, das schon mal so mitzuteilen, das ist schon mal gut. Oder vor allem natürlich, dass ich einfach merke, das ist ja auch bei anderen Beispielen so, wenn wir Eltern Strandurlaub gebucht haben und das Kind will lieber auf dem Bauernhof. Und dann ist es schon auch gut, wenn man sich das anhört. Und dann kann man natürlich zu Recht sagen, ja super, ihr seid ja trotzdem an den Strand gefahren. Das Kind hat ja gar nichts davon gehabt. Doch, es wurde gehört, man hat dem Kind zugehört. Man kann vielleicht auch einen Plan schmieden, weil man dann mal wieder zum Bauernhof kann und wie schön es da war. Man kann nochmal über die Zeit reden, als man da war. Also man kommt auf jeden Fall in Verbindung. Das Kind fühlt sich trotzdem in der Meinung wertgeschätzt. Und das ist, glaube ich, auch immer noch wichtig für ein Kind. Ja, ich finde, das ist auch, wir hatten ja auch letztens Weltkindertag. Ich finde, das ist auch immer so ein Lebensrecht, die Kinder haben, einfach, dass die Meinung gehört wird, dass ihre Haltung gespürt wird oder auch wahrgenommen wird, ernst genommen wird. Und ja, letztlich, dass man sich die Bedürfnisse dann auch anschaut.
Total. Okay, ich habe mal gehört, dass man die Antwort darauf, wie man mit den 2-3-Jährigen in dieser Autonomiephase umgegangen ist, dass man die bekommt in der Pubertät. Würdest du das unterschreiben? Weil die dann am längeren Hebel sitzen.
Weil die dann, oh je, vor allem sind sie dann größer und schauen dich dann von oben runter an. Ja, also prinzipiell finde ich es total letztlich wichtig, ne, dass sie da was sagen können, dass sie auch so dieses Wörtchen Nein, dass das enorm wichtig ist, dass sie das lernen, das haben wir ja schon gesagt, dass die Gefühle okay sind, dass ein Nein okay ist, sie stehen für sich ein. Und ich denke immer so ein bisschen voraus. Ich denke immer, wenn meine 4-5-Jährige so einen Wutanfall hat und Nein sagt, ganz deutlich Nein, dann feiere ich das auch immer so ein bisschen ab, weil in 10 Jahren, 12 Jahren kommt sie vielleicht mal in eine brenzlige Situation, Und dann möchte ich auch, dass sie da Nein sagt, ne? Und dass sie weiß, sie darf Nein sagen. Das hat sie immer gesagt bekommen, dass das vollkommen okay ist. Und deshalb finde ich das letztlich auch so wichtig, für seine Gefühle dann letztlich dann auch einzutreten, für sich, für seinen Körper, alles das wichtig.
Total, guter Punkt. Und dann, wenn die dann so aus dieser ersten Autonomiephase so rauskommen, ist es so, dass sich das dann beruhigt und die dann wieder so sich einigermaßen wieder so normalisieren? Oder ist das einfach nur Next Step und das geht nie wieder zurück?
Da kommt doch die nächste Phase.
Ja, ich weiß, aber dazwischen ist doch noch ja, was, ja, oder? Was ist denn das mit dem dazwischen?
Genau, da gibt es ja, glaube ich, die Begriffe sind auch immer ein Wahnsinn. Terrible Two gibt es doch, glaube ich, den Begriff. So, ne,
aber das die ist die Trotzphase, oder?
Genau, das ist die Trotzphase. Und dann sind die drei oder vier Jährigen aber auch nicht so. Dann haben wir ja diese Wackelzahnphase, in die wir direkt da reinkommen. Das ist einfach, glaube ich, schon im Vorschulalter der Fall, weil sie einfach merken, ja, irgendwie reden meine Eltern ständig über Schule. Jeder redet über Schule. Ich muss jetzt vielleicht nochmal zur Logopädie. Deswegen zur Ergotherapie. Sie nehmen es einfach so unterbewusst wahr, dass gerade was los ist. Es wird ein Ranzen gekauft. Einen sehr teuren Ranzen wird gekauft. Da weiß ich danach immer, was los ist auf dem Konto.
Ja.
Und dann kommen sie in diese Wackelzahnzeit, wo einfach, wie gesagt, das Thema Schule sehr präsent ist. So, ne? Das ist ja der berühmte Ernst des Lebens. Geht's los, aber es sollte in erster Linie erstmal darum gehen, dass die Kinder ankommen, dass sie Spaß haben, dass sie Spaß am Lernen haben, dass sie sich auch letztlich so ein bisschen erst dran gewöhnen, was da alles los ist. Und ich sage den Eltern auch immer vorher, versucht die Monate davor das Wort Schule so wenig wie möglich in den Mund zu nehmen, weil es ist das Drumherum baut alles auf diesen Moment, auf diesen Eintritt in die Schule letztlich auf. Und da gibt es ja auch diese schönen Bücher darüber, dass halt nicht nur die Zähne, sondern auch die Seele wackelt und genau, da haben wir so die nächste Phase.
Die verstehen einfach mehr auch in dieser Zeit, ne? Also da passiert ja auch so ganz viel im Gehirn und dass da, also ich weiß, in der Waldorfpädagogik geht man ja immer in so in 7-Jahren-Schritten, glaube ich, ne? Und so ein bisschen fühlt sich das auch so an, als würde da in diesem Bereich 6, 7 auf jeden Fall was passieren, auch abseits von diesem Schulding, sondern dass da irgendwie macht es da nochmal so Klick und dann passiert irgendwas, ne? Auch so im Gehirn oder so.
Ja, absolut. Das entwickelt sich weiter. Es ist so mehr, dass dieses ganze Impulskontrolle, Empathie doch etwas besser wird, auch diese Selbstregulation, alles wird so ein bisschen besser. Sie nehmen auch wahr, dass wir nicht immer alles vorhersagen können, weil bisher erwartet mein Kind immer, glaube ich, das Kleinkind, dass ich alles weiß, dass ich Gedanken lesen kann. Also ich habe letztens eine Banane in der Mitte durchgeschnitten. Und die konnte das gar nicht fassen. Wie kann man eine Banane in der Mitte durchschneiden? Die war wütend. Und das muss doch Papa wissen, dass ich nicht die... das begleitet man natürlich wieder. Ist dann auch immer der schöne Satz, das alles dann zu begleiten. Wobei sowas ist schwer zu begleiten, weil man schlecht sagen kann, ja, ich finde auch traurig, dass die Banane jetzt durchgeschnitten. Aber es wird noch andere Bananen in deinem Leben geben. Das wird noch alles werden. Aber wir begleiten trotzdem. Aber Kinder denken dann in dem Moment, in diesem Entwicklungsstand sehr, sehr einfach. Die denken einfach, eine Banane weiß ich, als die ganz war, die hat mir mal super geschmeckt. Und ich habe jetzt Bock auf Banane und die ist jetzt halb. Und ich glaube, es könnte sein, dass die jetzt nicht mehr super schmeckt. Und das will ich nicht riskieren, ich will eine ganze Banane. Und das ist so einfach gesagt, was da bei den Kindern passiert. Und das wird alles besser, gerade so Anfang Grundschulphase. Werden viele Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, besser. Allein zum Beispiel das Essen, die Essensauswahl wird besser. Auch da der Geschmack verändert sich dann nochmal ständig. Meine Tochter hat jetzt letztens Brokkoli gegessen. Der Sohn meiner auf einmal auch, kann auch an der Sauce Hollandaise von der Ganoven-Oma sonst Sauce Hollandaise gelegen haben. Kann auch sein. Weil ich habe dann letztens Brokkoli gekauft en masse. Und dann war es auf einmal nicht mehr lecker und jetzt ja freue ich mich jeden Abend auf meine 36 Portionen Brokkoli,
schön,
die ich jetzt habe. Das verändert sich auch.
Ich finde, Bananen sind da auch ein sehr gutes Beispiel für. Denn mal hat man Bananen da und dann essen die ganz viel Bananen und die sind nach einer halben Stunde leer und dann so, warum haben wir keine Bananen mehr? Dann denkst du, oh, Bananen sind gefragt, kaufst du 10 genau. Bananen für eine 6-köpfige Familie und hast du 9 Bananen, die dann anfangen zu gammeln, musst du wieder Bananenbrot backen. Bananen sind ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert. Logisch ist es oft nicht. Aber weißt du, was ich richtig cool fand bei dir im Buch? Deine Beispiele Beispiele dafür, dass wir Erwachsenen, also wir stellen uns da ja schon manchmal drüber und sagen, ja, eine halbe Banane ist doch genau wie eine ganze Banane, ist doch vollkommen klar. Aber du hast so ein paar Beispiele aus deinem Umfeld gesammelt, dass auch Erwachsene manchmal total komische Logiken haben.
Aber das sind letztlich ja auch so Sachen, die einen so ein bisschen einzigartig machen. Manche Sachen machen viele Erwachsene, also die gehen nochmal raus und gehen raus und denken, habe ich abgeschlossen, hat das Auto abgeschlossen, dann gehen sie nochmal zurück. Auch das ist ja dann viel, ich will beim Rückwärts einparken, dass Ruhe ist, als ob mein Gehör, also vielleicht will man klar sich konzentrieren, aber auch denke ich, ja, das kann man ja auch so machen, wenn man, also hat ja nichts damit zu, also es gibt so viele Eigenschaften und Eigenarten, glaube ich, die jeder so hat, ne? Ja. Und da sind wir wieder bei einzigartige Menschen mit ihren Spleens teilweise, mit ihren Eigenarten, das machen sie wirklich einzigartig. Das macht den Menschen letztlich auch besonders und das macht unsere Kinder auch letztlich besonders. Also meine Tochter hat sich mal, also Kita war immer die Challenge, 8.30 Uhr in der Kita sein und wir waren 8.15 Uhr noch dabei, es ist Winter, sie musste 1000 Klamotten anziehen und ich habe doch noch ein bisschen geholfen, die Strumpfhose angezogen, da war mein Tagesworkout laut Smartphone schon erreicht danach. Ich war ziemlich nass geschwitzt. Und dann stehen wir draußen im Flur, dann stelle ich hier die falschen Schuhe hin. Schuhe. Und wir wissen dann, was passiert. Also gut, nicht bei allen. Bei vielen geht man einfach, nimmt man sich andere Schuhe oder keine Ahnung. Aber sie hat es so gelöst, sie ist komplett ausgerastet, ausgetickt, ist zurück ins Zimmer, hat sich komplett wieder ausgezogen.
Und das da ist echt man hart, richtig, weil man zur Arbeit muss, ne?
Ja, ja, man muss los, muss Kita, Arbeit. Und dann ist man auch so herrlich hilflos. Dann kannst du 35 Ratgeber über Pädagogikstudium, 5 Jahre. Man ist dann einfach Papa und Vater und so richtig schön hilflos. Und denkst, ach,
was hast du gemacht?
Okay.
Lass uns an deinem Fail teilhaben.
man macht weiter. Ja, für mich war dann immer gut, also das war so immer so meine Insel. Ich fand es dann immer gut, wenn ich sie letztlich angeschnallt im Auto hatte.
Ja.
So, ne? Das ist so klack.
So, und wenn man es dann durch diese Wackelzahnpubertät geschafft hat, ne, dann kommt ja so die Schulzeit. Das empfinden viele Eltern ja auch als ein richtig harter Einschnitt, weil zum ersten Mal musst du deine Kinder, oder was heißt musst du, aber es tun viele, zu Leistung bringen oder ermutigen und überhaupt diese Bewertung des Kindes auch von außen aushalten. Das ist gar nicht so einfach. Fand ich auch gar nicht so einfach.
Ja, insofern ist es, glaube ich, erstmal gut, wenn man die Leistung so in den ersten paar Schuljahren, zumindest in der Grundschulzeit, noch so ein bisschen hinten dran hängt. Also wir haben ja eine Leistungsgesellschaft, aber wir brauchen eigentlich keine Leistungskindheit. Da bin ich kein Fan von. Es geht, glaube ich, den Kindern wirklich erstmal darum, dass sie mit Freude da ankommen, sich das Ganze anschauen, mit Freunde finden, Freundinnen finden, mit den Lehrern zurechtkommen, mit der ganzen Struktur zurechtkommen. Da sind wir auch noch bei den letzten Ausläufern natürlich der Wackelzahnzeit. Wenn die Schule selbst beginnt, das ist oft so, dass sie so viel funktionieren müssen, kooperieren müssen, dass sie auch da abends nochmal teilweise irrationale Wutausbrüche haben über sämtliche Kleinigkeiten, weil sie sagen, du, bei mir ist gerade alles, das Fass ist übergelaufen, es reicht jetzt, ich habe keine Lust mehr zu kooperieren, weil das halt einfach gerade am Anfang für die Kinder extrem anstrengend ist. Und deshalb kann ich nur den Eltern raten, da erstmal so wirklich zu schauen, dass das Kind einfach mal gut ankommt, so da, dass das einfach das Wichtigste ist. Und die Leistung, Die kommt. Ich bin ja, was heißt Leistung angeht. Also die Noten entscheiden nicht über die Zukunft meines Kindes. Mein Kind entscheidet über die Zukunft, über seine eigene.
Ja.
Und wir wissen auch alle, Kinder von klein auf sind sehr, sehr gut im Nachholen, im Aufholen. Ne, da wird ja auch immer so eine Battle zwischen den Eltern. Mein Kind kann das jetzt schon und das schon und kann schon Portugiesisch und ist schon trocken und so. Ne? Also Kinder sind wunderbar im Aufholen und sie haben alle ihren eigenen Bauplan, ihren eigenen Zeitplan. Ne? Das ist einfach, das ist keine, letztlich haben sie ihr eigenes Tempo. Es ist keine Zeitfrage, wann Kinder irgendwie trocken werden sollen oder so. Das ist letztlich eine Kinderfrage. Das ist ihr eigenes Tempo, was ja auch schön ist, dass Kinder noch ihr eigenes Tempo haben dürfen. Ne? Wenn ich da meine Tochter denke, die trödelt ziemlich viel. Aber ich denke auch, cool, sie lebt noch in einer langsam lebigen Zeit. Und später ist es genauso. Später können wir auch noch, das machen wir ja auch noch als Erwachsenen, Abschlüsse nachholen oder Fortbildung machen, Weiterbildung machen, uns komplett beruflich verändern. Und das ist immer, und das entscheidet sich nicht irgendwie nach dem Abi, wo man sagt, so, und jetzt schauen wir mal, was die Leistung jetzt so bisher so gebracht hat, deine Leistung. Es kann sich immer was tun. Das Leben ist immer, letztlich immer dynamisch.
Ja, und also wenn ich irgendwas gelernt habe, meine Älteste ist jetzt auch schon 18, und wenn ich irgendwas gelernt habe, dann ist es, hochrechnen funktioniert nicht. Also wie oft habe ich mir schon Sorgen gemacht im Leben und habe gedacht, oh, wenn der jetzt mit 5 hier so abgeht in der Kita, wie soll das in der Schule werden? Und ich höre das auch so häufig von Leuten, so, oh, ich weiß gar nicht, wie das werden soll mit dem, der ist so und so, und wie wird das in der Schule? Es ist ein komplett neues Umfeld, es ist eine komplett andere Dynamik, und dieses Hochrechnen funktioniert nicht. Gerade dieses Kind, das in der Kita komplett abgegangen ist bei mir, war dann Klassensprecher. Die Lehrerin hat gesagt, dieses Kind ist eine Bank für mich. Wenn ich irgendwas wirklich zuverlässig erledigt haben möchte, dann frage ich dieses Kind. Ich war völlig perplex und dachte, sprechen wir wirklich jetzt hier von meinem Kind? Das war nicht das Bild, was ich von demjenigen hatte. Und ich finde, das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Oder ich habe auch, ich habe ein Buch über Angst geschrieben, und da habe ich ganz viele Menschen gefragt, wovor sie als Kinder Angst hatten. Dann hat mir der Astronaut erzählt, als Kind hatte er Angst vor Ungewohntem und hat sich nicht ins Planschbecken setzen lassen. Also der hatte total Angst, als Kleinkind in ein Planschbecken zu gehen. Dem wurde schlecht im Auto, und der kann nicht lesen im Auto, noch heute nicht. Hätte irgendwer hochgerechnet, hätte er gesagt, was dieses Kind definitiv nicht machen wird, sich ins All schießen lassen und völlige Schwerelosigkeit genießen, ohne sich zu übergeben. Aber in der Tat, es ist ein, der war 2000 dann im All.
Wahnsinn, ne?
Und ist Astronaut geworden. Und das war so ein Moment, in dem ich wieder dachte, ja, yeah! Oder mir hat ein Doktor, Professor erzählt, er kam in der Schule nicht mit. Jetzt hat er den Lehrstuhl in Psychologie an der Uni und so weiter. Das ist so krass, und ich finde wirklich voll spannend, dieses Hochrechnen, das muss man echt sein lassen als Eltern.
Das funktioniert nicht. Also ich glaube, und das, genau auch diese Tatsache ja auch, sollte uns Eltern eigentlich auch so ein bisschen entspannen, weil wir ja gar nicht wissen, die Zukunft ist ja noch nicht geschrieben, und unsere Kinder leben eh immer im Hier und Jetzt. Also die denken eh nicht groß vorausschauend. Von daher denke ich auch immer, oder sage ich auch immer den Eltern, das ist auch eigentlich eine wichtige Botschaft, finde ich immer, dass sie, ich mag den Begriff Gnade, also gnädig mit sich sein. Ne? Also einfach auch zu sagen, so, ich mache hier alles jeden Tag quasi zum ersten Mal, auch mit einem zweiten, dritten Kind zum ersten Mal, weil jedes Kind ist ein Original. Und da wirklich ein wenig gnädig mit sich zu sein und zu sagen, okay, es ist jetzt so, heute war ein Kacktag, heute war ein Scheißtag, und morgen ist aber die Chance, dass das wieder ein Scheißtag wird.
Also oder auch nicht.
Matthias. Oder auch nicht. Aber sich, genau, das will ich damit sagen. Es ist offen, aber sich den Druck, manchmal machen sich auch den Druck, morgen wird alles besser. Morgen muss alles besser werden. Nee, muss es nicht. Also es kann besser werden, absolut. Und dann freuen wir uns, ne? Dann ist das doch auch toll und auch schön. Aber sich nicht den Druck zu machen, dass das jetzt auch wieder besser sein muss, weil gerade so die ersten Monate beispielsweise wissen wir alle, also ich war da nur müde und sah da auch dann lange keine Aussicht auf Besserung. Das heißt auch Besserung. Man freut sich dann über Kleinigkeiten. Mein Bein ist einmal eingeschlafen, da habe ich gedacht, super, 5% meines Körpers schlafen immerhin schon mal, immerhin etwas.
So, ja, verstehe.
Ja, das Bein schläft schon mal. Genau, also da wirklich irgendwie gnädig mit sich zu sein. Und denn wir machen alles, also wir waren, klar, was haben wir gemacht? Geburtsvorbereitungskurs. Das war's. Wir haben nicht studiert, wie man Kinder erzieht. Gut, von meiner Theorie her schon.
Du jetzt schon, ne?
Wir schon. Aber wir haben keine Feedback-Gespräche. Seepferdchen haben wir nicht gemacht. Die Hebamme hat sich nach ein paar Tagen vom Acker gemacht. Es ist manchmal, denke ich, ich komme ja vom Theater, ich hätte gerne irgendwie so eine Erziehungssoufflöse, die mir hin und wieder in bestimmten Situationen sowas sagt. Nee, was machst du so, ne? Ich so, okay, mach ich so. Oder so ein Caddy beim Golf, der mir sagt in der Situation, okay, jetzt nehmen wir den Eisen für das Loch, und also der mir so Tipps gibt, so, ne? Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben zwar manche tolle, wunderbare Ratgeber, aber da ein bisschen gnädig mit sich sein und auch zu vertrauen, dass wir, vielleicht haben wir nicht unbedingt ein Bauchgefühl, weil Bauchgefühl beruft, glaube ich, auf Intuition und Intuition ist ja letztlich Erfahrung. Aber was wir Eltern immer haben, ist ein Herzgefühl, weil wir unsere Kinder lieben. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass wir 95% komplett richtig machen. Und die anderen 5% lesen sie dann unsere Ratgeber.
Genau. Ja, und das ist auch, das deckt sich total mit dem, was Stefanie Stahl auch im Interview gesagt hat. Sie sagte nämlich auch, sie hat auch gesagt, dass Eltern so oft so ein schlechtes Gewissen haben und dass sie dann auch sagen würde, so, indem du dein Kind liebst und dein Kind das spürt. Und das ist schon viel, sagte sie, weil das passiert manchmal halt auch nicht. Aber wenn du das geschafft hast, dass dein Kind sich geliebt fühlt, dann hast du halt schon 95% richtig gemacht. Das fand ich schon auch sehr eindrücklich und zitiere ich auch immer mal wieder, wenn ich merke, dass Leute mir in meinem Umfeld so erzählen, boah, ich habe so gefailt, ich habe das und das gemacht und so. Ja, aber dein Kind fühlt sich geliebt und es weiß, dass es geliebt ist. Das ist schon ganz viel, ja.
Wenn du ja auch ein Buch über Angst geschrieben hast, ist es ja letztlich genauso. Die halbe Miete ist ja schon, weil unsere Eltern haben ja immer gesagt, du brauchst keine Angst haben, du darfst keine Angst haben. Das ist ja allein, egal um was es geht, Monster in dem Bett etc., hast du ja auch dann wahrscheinlich auch alles aufgeschrieben. Aber es geht ja letztlich darum, die Heimmiete ist ja schon mal, dass es sich ernst genommen fühlt, dass es gesehen wird und dass man es in den Arm nimmt. Sicherheit, Nähe, Wertschätzung, all das. Verlässlichkeit, ich mag den Begriff Verlässlichkeit sehr gerne, weil Kinder, Teenager fragen immer mal wieder an verschiedenen Übergängen, auch teilweise durch Wutanfälle, ich fühle mich gerade unsicher, kann ich mich auf dich verlassen? Bist du weiterhin in meinem Team? Das sind ganz interessante Momente, die immer mal wieder im Bereich, wenn wir gerade so auch ein bisschen die Entwicklung durchgehen haben, dass die Kinder das wissen wollen. Und das ist enorm wichtig, dass wir dann sagen, ja, ich bin weiterhin in deinem Team, bin großer Fan, ne? Großer Fan.
Ja, und ich bleibe einigermaßen ruhig, ne? Auch das, ne? Also das passiert manchmal auch nicht, dass man ruhig bleibt. Aber wenn man es immer mal wieder schafft, ist schon eine große Leistung, ne? Genau. Pubertät, da müssen wir noch mal ganz kurz den Schlenker hinmachen, weil wir haben festgestellt, dass doch einige Eltern, die uns hören, jetzt schon langsam mit den Kindern so Richtung Pubertät in der Pubertät sich befinden. Da geht's dann ja noch mal so richtig zur Sache. Was würdest du sagen, sind deine Top 3 Tipps für die Pubertät für Eltern?
Also zunächst, es gibt einen Tipp. Ja, die wollen immer den goldenen Tipp. Hau raus.
Drei.
Also zunächst mal, wenn wir so ein bisschen das ja chronologisch durchgehen, ist ja, glaube ich, am Anfang gehen wir in Erziehung, dann immer natürlich in Beziehung mit unseren Kindern, wollen in Verbindung bleiben. Aber gerade am Anfang der Pubertät ist es aus meiner Sicht auch eine Fernbeziehung. Obwohl man im selben Haus wohnt, was es natürlich so ein bisschen skurriler macht. Aber es ist so. Ich glaube, am Anfang hast du einfach diesen immensen Rückzug, dieses Eintauchen in die eigene Welt. Ich sage mal, sie haben ein Rendezvous mit sich selbst. Und es dauert. Es ist kein Speed-Dating. Die gehen in ihre eigene Welt rein, ins Zimmer. Tür ist auf einmal zu. Große Änderung, dass auf einmal, also bei uns ist es seit einem halben Jahr so, dass die Tür auf einmal zu ist. Die Privatsphäre bei ihm ist jetzt wichtig. Ist neu für mich, also nicht nur für mich, sondern auch für uns ein Saugroboter. Der fährt die ganze Zeit von innen gegen die Tür, ist total verzweifelt, weil natürlich aus diesem dreckigen Zimmer raus will. Ich habe sogar letztens gedacht, er hätte Hilfe gerufen, aber sei es drum. Das ist eine neue Situation für uns und der komplette Rückzug, sie nabeln sich ja ab, sie machen sich langsam auf den Weg ins Erwachsenendasein, ne? Und das auch wahrzunehmen, vielleicht so Tipp 1, das wahrzunehmen, dass es am Anfang jetzt ein Rückzug ist, Rückzug aufs Zimmer, Rückzug auf Toilette mit Handy, Rückzug der Sprache, wie war die Schule gut, ist ja oft das Maximale der Gefühle, die Freunde werden immer wichtiger, die Peer Group, ne? Da wird gerade am Anfang der Pubertät ausgetestet, passt der zu mir, passt die zu mir, ein enorm wichtiger Prozess, danach wissen sie, okay, mit dem möchte ich befreundet sein oder auch letztlich nicht. Zweiter Tipp wäre wahrscheinlich, das ist immer ein wunderschöner Satz, steht in vielen pädagogischen Büchern drin, bitte nehme es nicht persönlich. Also wenn die ausrasten, austicken, uns sogar beleidigen, dann finde ich es extrem schwer. Da geht ein Vortrag auch mit dem Raum durch die Menge, weil das natürlich brutal schwer ist, weil das sind ja Gefühle im Spiel, das nicht persönlich zu nehmen. Ich versuche die Eltern da auch immer mitzunehmen, dass ich das diesen pädagogischen Tipp richtig finde, aber dass es einfach total schwer ist. vor allem wenn man beleidigt wird. Also mein Sohn sagt letztens...
Aber nicht persönlich nehmen ist doch nicht unbedingt es hinnehmen. Also ich kann ja trotzdem sagen, ich mag das überhaupt nicht, wie du gerade mit mir sprichst. Das heißt ja aber nicht, dass ich es persönlich nehme, ja.
Genau, also das weiterhin auch tun. Also weiterhin muss natürlich schon, wir bleiben uns treu, ne? Also wir haben weiter zu vielen Themen eine klare Haltung und unser Teenager kann sich auch in dieser Haltung so ein bisschen abarbeiten, sage ich immer. Also es ist schon wichtig, dass wir auch in der Pubertät weiterhin Orientierung geben, klar sagen, was wir von gewissen Dingen halten und nicht sagen, so komm, mach mal Pubertät, schön, bis dann. Nee, das ist schon weiter wichtig und auch für den Teenager wichtig. Wir werden viele Körbe uns einholen in der Pubertät, wo wir fragen, kommst du mit, magst du mitkommen, wird oft nö sagen, aber bitte weiter fragen, weil es auch halt doof für einen Teenager gibt, wenn er das Gefühl hat, dass Mama und Papa sich nicht mehr so richtig um ihn kümmern wollen oder dass man gern jüngere Geschwister vorzieht, automatisch. Das ist doof. Also weiterhin, vielleicht bildlich gesprochen, die Tür offen lassen, langsam anfangen, so loszulassen, den Abnabelungsprozess wahrzunehmen, aber auch nie fallen lassen. Und wie gesagt, viele Dinge dann auch, wenn sie mal ausrasten, beleidigen, zu wissen, okay, die Hormone schlagen gnadenlos zu. Das ist unfassbar. Bei Mädels fünffach zu viel als bei den Jungs werden Stresshormone ausgeschüttet und ich sage das den Eltern immer, dass es oft so ist, dass die so überfordert sind, dass die Kinder oft nach 2 Stunden wiederkommen und sich entschuldigen. Und das ist oft ein Zeichen für diese hormonelle Überfrachtung und für dieses riesen Upgrade an neuen Gefühlen. Hört sich immer sehr widersprüchlich an, aber in dem Moment, wo sie uns beleidigen, brauchen sie eigentlich unsere Hilfe, weil sie von diesen neuen Gefühlen komplett halt überrannt werden. Also da auch vielleicht ein bisschen informieren.
Weil du sagtest, die brauchen dann Hilfe. Was wäre so eine Hilfe? Weil man sie ja eigentlich schon auch lassen soll, aber was wäre dann hilfreich in so einem Moment?
Also natürlich sind wir auch da, theoretisch, wenn sie es wollen, immer noch der Rückenstreichler. Wir sind immer im Leben Rückenstreichler, weil sie beschäftigt irgendwas, was sie ausrasten lässt, austicken lässt. Und das Ding ist ja, was sie beschäftigt, hat oft, wo wir sagen, naja gut, also über sowas muss man jetzt nicht wirklich, aber wir wissen selbst, wie wir in der Pubertät waren, da macht man sich im Kopf über Sachen, die unglaublich, das sind ganz Kleinigkeiten, ne? Was einen beschäftigt, die Frisur, alles Mögliche, die Klamotte, die Hose ist nicht gewaschen, Mama, die Hose nicht gewaschen, Mama.
7 Wochen im Zimmer rumgedümpelt, aber an diesem einen Tag hat man sie doch runtergebracht. Da muss sie doch am nächsten Tag gewaschen sein. Ne?
Genau, das klassische Geodreieck. Wir schreiben mit Mathe, mein Geodreieck ist kaputt, ich brauche Neues. Habe ich dir gesagt, Mama, habe ich dir doch gesagt. Auch glaub da ich. Wird sich dann auch letztlich dann drüber aufgeregt. Und trotzdem, es bleiben wir weiterhin Bedürfnisse, dass wir da uns trotzdem weiterhin sie ernst nehmen. Ich glaube, ernst nehmen, in jedem Alter mag man es gerne, wenn man ernst genommen wird. Das geht uns als Erwachsene auch so. Und Teenagern ganz besonders, weil das ist ja eine unsichere Zeit in der Pubertät. Da mag man das besonders gerne. Auch wenn es nicht unser Thema Nummer 1 ist, trotzdem versuchen, ernst zu nehmen, auch sich zu interessieren, hinzuhören, zuzuhören. Weil ganz ehrlich, wenn mein Sohn einen epischen Sieg macht, dann kommt er ins Quasseln. Dann redet er.
Das stimmt.
Er.
Das stimmt. Und da hat
mich
man eine Chance.
Mich interessiert zwar nicht. Genau.
Nee, das darf man doch nicht so raushängen lassen. Ne?
Nee, genau, darf man nicht so raushängen. Auf die arme Banane dann.
Ja, ja.
Das ist einfach gerade sein Problem oder sein Erfolg oder das feiert dann. Und dann teilt er das mit uns, was ja eigentlich prinzipiell eine gute Nachricht ist.
Das stimmt.
Oft ist es natürlich, wirst du auch wissen, gerade auch bei den Mädels, die quaffeln dann schon oft noch, aber vor allem auch manchmal in Momenten, wo man es gerade nicht so gut gebrauchen kann.
Und am sonst Ende quasseln die Jungs weit mehr als die Mädels.
Ah ja, okay.
Interessanterweise.
Ja, am Ende fragt man sich, war jetzt eigentlich irgendwo eine Information oder?
Ja, das weiß man dann manchmal nicht. Ne? Podcasten können sie alle gut, das liegt in den Genen bei uns. Aber genau, dieses Ernstnehmen, das finde ich auch echt einen wichtigen Punkt. Ne? Ich habe nichts mehr als Kind gehasst, als wenn ich einen Breakdown hatte und meine Eltern haben gesagt, ah, du bist müde, ne? Das ist so schlimm. Oder wenn sie in der Pubertät gesagt haben, ah, wieder diese Pubertät. Das das ist ja so, als würdest du einer Frau, die weint, sagen, oh, hast du wieder PMS oder so. Und ja, das geht einfach nicht. Du kannst ja nicht, ja, du kannst ja nicht einem Menschen seine Gefühle oder die Gründe für die Gefühle so absprechen, indem du einfach sagst, ah ja, du bist unzurechenbar. Also letzten Endes unterschreibst du ja eine Unzurechenbarkeit in dem Moment. Das ist das Gegenteil von ernst nehmen. Ich finde es so wichtig, es immer wieder zu betonen. Es ist so wichtig, dass man nicht immer irgendwie Unzurechnungsfähigkeit den Kindern unterstellt, ne?
Absolut. Und wir öfter, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, meine Mutter, das ist Quatsch. Alles ist immer Quatsch, ja, was ich Quatsch denke. Und was passiert denn? Dann passiert natürlich als Kind, denkst du, okay, wenn meine Eltern denken, dass meine Meinung Quatsch ist, dann scheint ja irgendwas nicht mit mir zu stimmen. Mhm. Weil sonst würden sie ja anders reden. So. Und das ist vielleicht an einem Tag okay. Aber wenn du das immer wieder hörst, so eine Kindheit dauert eine Zeit lang, dann setzt sich das fest. Und das kommt dann, ja, weiß ich auch mittlerweile aus eigener Erfahrung, nach 10, 20 Jahren kommt das dann irgendwann nochmal hoch und macht dich, diese Glaubenssätze machen dich dann auch in vielen Situationen recht recht unsicher, würde ich sagen.
Total,
muss man nochmal hinschauen.
Ja. Mit Ehrlichkeit. Und ich glaube, das kennen wir fast alle, ne, weil das früher ja auch ein bisschen gang und gäbe war, da jetzt die Kinder nicht ganz so ernst zu nehmen in ihren Gefühlen und so, ne? Ja. Oh Mann, es ist ein weites Feld, ich sehe es schon. Zum Glück kann man ganz, ganz viel lesen auch noch von dir. Also es gibt da einmal, ich meine, 2, 3 Bücher über die Pubertät.
Genau, es gibt das Schimmerbuch, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig.
Liebe ich den Untertitel.
Ja, dein Ernst, Mama, so peinlich kommen wir nicht mehr zusammen. Und noch quasi das Grundschulbuch, das Vorpubertätsbuch, das Warm-up, Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der kleinen Pubertät, mit immer darf ich alles nie. Und da geht es dann immer. Ja, es geht immer der Phase nach, ne? Es geht immer
der Phase nach.
Und dann haben wir die Phase voll und kommt die neue Phase quasi, ja.
Richtig gut, richtig guter Titel. Und ich muss auch sagen, ich lese ja viel, weil ich mich dann auf Podcasts vorbereite und diesmal hat es so großen Spaß gemacht. Das war einfach eine Freude, weil es halt einfach extrem amüsant ist und dieser Effekt von sitzt der bei uns unterm Tisch, der tritt einfach ein. Weil du, glaube ich, ein sehr, sehr scharfer Beobachter bist und das sehr schön für sich stehend einfach auch wiedergeben kannst. Das ist ganz, ganz
vielen Dank.
Cool ist gemacht.
Schön, dass du sagst. Das ist, weißt du ja selbst, Bücher sind immens viel Arbeit und
ja,
ich mache es mir noch ein bisschen schwerer, weil ich will es natürlich, dass es pädagogisch oder alltäglich gut ist, aber ich will auch, dass es vom Humor ist, gut ist. Da komme ich ja auch ein bisschen her. Früher habe ich immer ein bisschen bei der Heute-Show mitgeschrieben. Also ich habe da so auch ein paar Baustellen, pädagogische und auch letztlich so ein bisschen Comedy. Und deshalb habe ich auch da einen hohen Anspruch, da nicht irgendwelche Karlauer einfach nur so reinzuschreiben, sondern
keine
dass das
Dad
auch.
Jokes.
Genau, Dad-Jokes. Und sondern auch, dass da ein bisschen was drinsteht. Noch eine
das
Sache,
ist
weil
sehr
der dritte.
Gut gelungen, muss ich sagen.
Oh, das ist nett.
Ja.
Das ist nett. Noch ein dritter Tipp oder genereller Tipp, weil du ja von 3 Tipps gesprochen hast.
Jetzt wollen wir noch voll machen.
Jetzt wollen wir noch voll machen. Nee, ich sag's halt immer gern, ich mag das halt selbst, den Spruch halt ganz gern und den ich mal rausgefunden habe, gerade weil meine Kinder da auch so fern von waren. Ich finde, Eltern sollten keine Bilderbucheltern sein. Von wegen, weil wir es ja auch über Leistung gesprochen haben, sie sollten Wimmelbucheltern sein. Also Menschen, die letztlich so sind, wie sie sind, mit allen Stärken, allen Schwächen, die auch mal Mist bauen, die sich auch mal für den Mist entschuldigen, die so herrlich auch mal unperfekt sind, die Fehler machen und ja, die letztlich so sind, wie sie sind, einfach menschlich und das wäre mir noch wichtig, dass Eltern das eher da in die Richtung bisschen denken, nämlich lieber Wimmelbucheltern zu sein, mit all seinen, ja, wie immer, Vor- und Nachteilen. Ne? Wimmelbuchbücher sind voller Leben und es ist toll, Wimmelbücher sind.
Das ist ein schönes Bild, finde ich auch. Die Wimmelbücher sind ja so lustig auch einfach. Und es gibt den Kindern ja auch die Erlaubnis. Also wenn ich Eltern habe, die immer nur besonnen und nett sind, dann fühle ich mich ja total falsch mit meinem Zusammenbruch wegen falscher Schuhe. Ne? So, ich glaube auch, dass das ganz gut ist für Kinder, dass sie sehen, dass sie mit Menschen zusammen wohnen und nicht mit Robotern und sich da nicht so komisch einordnen müssen dann. Ne?
Ja, wo einfach Leben ist. Ne? Und das ist immer viel gelacht wird und auch wenn nicht immer Lachen zumute ist, es ist einfach so, dass wir, glaube ich, alle unsere Inselchen suchen müssen. Das ist ja auch immer natürlich, wird wahrscheinlich auch schon einige Podcasts über bedürfnisorientierte Erziehung gegeben haben, dass wir auch auf unsere Bedürfnisse achten. Das wird der Schauen hin und wieder. Und manchmal geht es auch schief. Ich war letztens in der Badewanne. Das war eigentlich als Entspannung gedacht. Dann kam meine Tochter rein und ruckzuck hatten 15 Barbies ihr Seepferdchen. Auch von meiner Seite nochmal Gratulation an die 15 Damen.
Das ist sehr wichtig, falls sie zuhören auch, ja. Von unserer Seite.
Ich finde manchmal die Tipps, also deshalb sage ich auch, bitte sucht euch eure eigenen Sachen, die ihr machen wollt. Das kann auch ein Glas Wein sein mit der Freundin irgendwo und so. Lasst euch da auch nicht, wenn ihr kein Jogging-Typ seid, dann macht das, also wie ihr wollt. Ne? Das sind das dann eure Inselchen, wo ihr mal kurze, freie Zeit habt. Wellness. Meine Kinder lieben Nudeln. Jeden Abend schütte ich die Nudeln ab und dann kommt so der Dampf hoch.
Und ist dein Spa-Moment?
So, kurzer Barilla-Aufguss. Kurzer Wellness. Das ist dann mein Wellness jeden Abend.
Und man muss nehmen, was man kriegt.
Man muss nehmen, genau. Und dann, das hast du schön gesagt. Man muss nehmen, was man kriegt und das nimmt man dann auch.
Das gilt für die Kinder, für den Barilla-Moment und für alles, was da so auf einen zukommt und wodurch man so durch muss. Ich danke dir sehr, Matthias.
Ja, danke schön. Und sorgt für Ganoven-Omas, dass die viele
Ganoven-Omas,
die euch helfen. Dorf, genau.
Das große Dorf mit den vielen Ganoven-Omas, die wir auch alle grüßen wollen in diesem Moment mit den Barbies. Und ich danke dir von Herzen, Matthias. Es war sehr, sehr kurzweilig unterhaltsam und ich danke dir sehr.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, gerne. Und wenn ihr auch viel gelacht habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal das neue Buch an von Matthias. Oder falls ihr Teenie-Eltern seid, dann auch die älteren Bücher von Matthias. Wir verlinken das Ganze nochmal in den Shownotes. Bei uns geht's am nächsten Donnerstag dann weiter mit Elke Schicke und einer neuen Frage, die ihr uns gestellt habt. Wenn ihr selbst auch eine Frage habt, verzweifelt seid oder Barilla-Momente in eurem Leben leider nicht so viele vorkommen, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Bis dann. Alles Liebe aus Hamburg.